Das heutige Thema, der Nahe und der Mittlere Osten, das übergeordnete Thema heißt hier Neue Ordnung im Nahen Osten. Man könnte auch sagen, alte Unordnung im Nahen Osten. Wir haben nach wie vor eine Situation, die sich von dem, was wir vom letzten Jahr hatten, nicht wahnsinnig stark unterscheidet, außer dass die Russen sich viel stärker eingemischt haben. Aber zum Erstaunen mancher Leute ist Assad immer noch an der Macht, zum Erstaunen anderer ist Mosul immer noch nicht ganz befreit. Die Konflikte dauern an. Manche Dinge bewegen sich subkutan, muss man andererseits sagen. Da werden wir dann von Rainer Herrmann später etwas einiges erfahren über Saudi-Arabien. Wir nehmen ja von außen immer wahr, Saudi-Arabien sei in Stagnation verharrend. Das stimmt nicht. Es gibt eine Bewegung und da wirst du uns sicherlich einiges am Background geben können. Aber gehen wir direkt ins Thema hinein. Pascal Weber hat eine Präsentation und ein Referat plus Diskussion, die wir dann auch haben. Wir müssen zeitlich ein bisschen diszipliniert sein außerdem, darum spreche ich etwas schneller als sonst. Und sein Titel heißt, wenn Staaten scheitern und die Hoffnung schwindet. Ein leider, Pascal, nicht gerade hoffnungsvoller Titel.
Na, den habt ihr mir gegeben. Und ich habe mich ja auch wirklich gefragt, was erzähle ich euch denn diesmal? Wir treffen uns ja alljährlich in mehr oder weniger der gleichen Zusammensetzung und ich habe mich wirklich hinterfragt, was als die Hoffnungslosigkeit des letzten Mals, die Hoffnungslosigkeit des vorletzten Mals und die Hoffnungslosigkeit des vorvorletzten Mals kann ich Ihnen denn erzählen? Ich war... Das Einzige, was ich dann gedacht habe, ja, kann ich machen, das ist ein bisschen aktueller sein. Denn letztes Mal habe ich mich in dieser Runde noch beschwert, dass ich keine Visa bekomme für Syrien. Kaum hatte ich den Vortrag damals in Kiew beendet, hat das Handy geklingelt und die syrische Botschaft war dran und hat gesagt, ich kann kommen. Das war das erste Mal seit 4 Jahren und dann hat es dieses Jahr nochmals geklingelt, Anfang März, und dann konnte ich nochmals nach Aleppo. Also ich bin ein bisschen aktueller, aber... Inhaltlich ändert sich wegen dem nicht viel. Ich bin immer noch der Meinung, dass es in Syrien keinen Frieden geben wird mit Assad. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass es keinen Frieden gibt ohne Assad. Weil die ganze Situation einfach so verfahren ist und weil die Staaten, der Staat, die Institutionen eben tatsächlich am Erodieren sind. Weil aus Syrien ein, wie das Arnold Hottinger schon vor 5 Jahren, glaube ich, mal gesagt hat, ein Somalia der Levante geworden ist. Es gab allerdings Anfang dieses Jahres doch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Eine kurze allerdings nur. Astana. Das war nicht einfach so, weil sich jetzt da die Russen eingemischt haben und gesagt haben, jetzt kommt mal nach Astana und da diskutieren wir über einen möglichen Fahrplan, sondern es gibt handfeste Dinge, um zu sagen, da hat vielleicht eine kleine Änderung stattgefunden. Wie enden solche Kriege wie derjenige in Syrien? Das ist ja nicht etwas, das einfach so geschieht. Es braucht Bedingungen dafür. Und normalerweise können solche Kriege dann enden, wenn 2 Bedingungen hauptsächlich gegeben sind. Erstens klare Verhältnisse auf dem Schlachtfeld und eine Erschöpfung der Beteiligten. Das ist die eine Seite. Und andererseits, wenn sich die involvierten regionalen und internationalen Mächte einig sind oder zumindest eine gemeinsame Idee haben, wie ein Fahrplan aussehen könnte, um die Kämpfe zu beenden und irgendwie eine Regierungsgewalt wiederherzustellen. Und das schien in diesem Moment Anfang Jahr eigentlich ja gegeben. Wir hatten zum einen die Schlacht um Aleppo, die war geschlagen. Assad hat Aleppo zurückerobert. Damit waren die Verhältnisse auf dem Schlachtfeld, die sich schon seit einem Jahr damals abgezeichnet hatten, wie das ausgehen würde, als die Russen eingegriffen hatten. Aber die waren mit der Rückeroberung von Aleppo durch das Assad-Regime zementiert. Und auf der anderen Seite haben sich vor allem die Türken gewandelt in ihrer sehr flatterhaften Außenpolitik, enorm flatterhaft gerade gegenüber Syrien oder im Topic Syrien. Und sie haben sich zusammen mit den Iranern und den Russen einigen können, dass wir jetzt, Türken, Iraner und Russen, diese Konferenz in Astana abhalten wollen. Es war eine kurze Hoffnung, denn schon bald darauf hat sich gezeigt, dass die Interessen aller involvierten Parteien zu verschieden sind und dass vor allem Assad es auch meisterhaft versteht, die diversen Parteien gegeneinander auszuspielen. Man muss sich das ganze Gefüge in Syrien nicht als ein Block auch da vorstellen. Die Russen haben ihre Interessen, die Iraner haben ihre Interessen, Assad hat seine Interessen. Assad ist angewiesen auf die Iraner, spielt die aber wunderbar gegen die Russen aus, auf die er ebenfalls angewiesen ist. Die Russen wollen nicht alle Drecksarbeit machen, brauchen auch die Iraner auf dem Boden und so weiter und so fort, geht das im Dreieck hin und her. Wenn wir nur ganz kurz die Interessen um Syrien, der gröbsten Blöcke, anschauen, dann will Assad nach wie vor schlicht und einfach ganz Syrien zurückerobern. Wir haben mit etlichen Militärs sprechen können, off the record, als wir das letzte Mal in Aleppo waren. Und die Meinung ist da gegeben. Wir wollen jetzt, wir sind so im Vorteil militärisch, wir wollen ganz Syrien zurückerobern und wir werden das auch tun. Russland will den Sturz des Regimes verhindern und seine Kriegsdividende am Mittelmeer einfahren. Das sind längst nicht nur die Häfen, einfach so als militärisches Standbein. Da geht es auch um Gas und um Öldeals, die die Russen mit Assad da abgeschlossen haben. Der Iran will schlicht und einfach eigentlich eine iranfreundliche Regierung in Damaskus. Syrien ist im Nahen Osten ja eigentlich der einzige konstante Partner des Iran seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Und die beiden Regime hatten stets eine enge Allianz, es war eher eine defensive Allianz, die über die ganze Zeit standhielt, mit drei gemeinsamen Zielen an sich: Eindämmung des amerikanischen Einflusses im Nahen Osten, die Schwächung Israels und die Einhegung zunächst einmal der irakischen Hegemonieansprüche, inzwischen der saudischen Hegemonieansprüche in der Region. Die Türkei, deren Interessen sind nicht ganz so einfach zu umreißen, grundsätzlich einfach, weil sie eine solch slalomartige Außenpolitik fahren, heute mal dies, morgen dies und übermorgen etwas anderes. Und es ist nicht so ganz in sich konsistent und schon gar nicht konstant, aber das vorrangige Ziel kann vielleicht damit beschrieben werden, dass die Türken insbesondere eine Richtung autonomer Zonen verhindern will. Natürlich vor allem im Norden Syriens mit den Kurden. Gleichzeitig aber soll die Türkei ja nach dem Willen Erdogans Hegemonialmacht im Nahen Osten werden. Man beabsichtigt nach wie vor den Sturz von Assad. Man ist gleichzeitig als NATO-Mitglied westlichen Verbündeten verpflichtet. Man will sich Russland gegenüber behaupten und so weiter und so fort. Dann muss man mit rund 2,5 bis 3 Millionen syrischen Flüchtlingen umgehen. Also das macht die Türkei sehr unberechenbar. Und die USA, die will den Einfluss nicht ganz verlieren. Und deshalb ist es nicht erstaunlich, wenn man sich dieses Geflecht vorstellt und dann immer noch wieder vor Augen führt. Wir sagen das hier eigentlich jedes Mal, Arnold Hottinger hat es letztes Jahr auch wieder ausgeführt, dieser Konflikt, das ist wie ein dreistöckiges Haus, so beschreibt Arnold Hottinger das ja. Zunächst die lokale Ebene, die regionale Ebene mit den involvierten Regionalmächten und dann die globale Ebene. Und wenn man sich dieses Geflecht anschaut, dann erstaunt es nicht, dass es in Syrien so aussieht. Es wird in Syrien meines Erachtens keine militärische Lösung geben. Assad erobert die Gebiete, die er jetzt zurückerobert, mit Waffengewalt zurück. Er wird in diesen Gebieten teilweise vielleicht als Befreier angesehen, aber grundsätzlich wird er dort Besatzer im eigenen Land. Er ist, weil er grundsätzlich zu wenige Soldaten hat. Assad hat ja ein großes Problem, er hat zu wenige Kräfte, zu wenige Leute. Deshalb ist er, um diese Besatzung im eigenen Land aufrechtzuerhalten, auf ausländische Kräfte angewiesen, auf die russische Luftwaffe, auf Fußsoldaten aus dem Libanon hauptsächlich, aus dem Irak, schiitische Milizen, aus dem Iran. Und wir sind auf dem Weg nach Aleppo, zwischen Homs und Aleppo, irgendwann mal in einen Hinterhof hineingefahren, haben gedacht, da gibt es Benzin, haben die Leute gesehen, die aus dem Gebäude gestürmt sind und sind sofort wieder umgekehrt. Das waren afghanische Milizionäre. Und die Reste dieser Assad-Armee, die dürfte, aufgerieben ist vielleicht ein starkes Wort, aber die wird verwickelt werden in Zukunft in guerillaartige Gefechte, Kämpfe mit der Opposition. Es wird allerdings auch leider auf absehbare Zeit in meinen Augen keine politische Lösung geben in Syrien. Das Ziel der UN, der internationalen Staatengemeinschaft, war ja mal, einen Kollaps des Staates zu verhindern. Das war die Lehre, die man gezogen hat aus dem Debakel des Irakkrieges 2003, als die USA damals den gesamten Machtapparat Saddam Husseins aufgelöst haben. Das hat verheerende Auswirkungen gehabt, weil danach überhaupt nichts mehr da war, das diesen Staat zusammenhalten hätte können. Die staatlichen Institutionen erodieren und eben Syrien wird zu einem Somalia der Levante, wie das die Süddeutsche Zeitung und Arnold Hottinger schreiben. Es wird keine gesellschaftliche Lösung irgendwie geben, weil wenn man sich diese Gesellschaft so anschaut, und gestern war ja der 1. Mai und deshalb bin ich vor allem auf dieses Gesellschaftsthema auch gekommen, wenn man sich das so anschaut. Erstens hat die syrische Gesellschaft, wie so viele dieser oder wie alle diese Gesellschaften, die haben den Schritt in die Moderne, wie wir sie als Moderne verstehen, nicht gemacht. Eine Moderne in einem soziologischen Sinn, in dem der Wert der Gemeinschaft abnimmt und der Wert der Gesellschaft als solches zunimmt. Aus westlicher Perspektive ist ja diese Moderne mit der Aufklärung entstanden, in deren Zug haben sich die Menschen als Individuen entdeckt und sich aus dem alten, straffen Korsett einer patriarchalischen, durchaus aus religiösen Regeln, auch bei uns hergeleiteten Strukturen gelöst. Und wesentliche Elemente einer so verstandenen Moderne sind dabei Säkularisierung. Das hat weitreichende Auswirkungen auf die politischen Strukturen, sowie die Industrialisierung. Und darauf möchte ich heute am 2. Mai vor allem hinweisen. Denn in der Industrialisierung werden ja alte handwerkliche Herstellungen von Einzelgegenständen abgelöst durch die Massenherstellung mit Maschinen. Und wenn Sie heute in einen Khan al-Khalili gehen in Kairo oder in all diese Basare, dann ist das eben wirklich noch das alte System. Und wenn wir jetzt schauen, was in Syrien, die vor dem Krieg an einem Schritt waren, die Syrer sagen das immer selbst, wir waren kurz davor diesen Schritt wirklich zu schaffen, auch als Industriegesellschaft zu schaffen. Wenn man anschaut, was jetzt passiert ist mit 70.000 zerstörten Fabriken, mit 2 Millionen zerstörten Häusern, das sind die Grundlagen für eine wirtschaftliche Entwicklung, aus der sich eine Lösung, ich meine, wenn es den Menschen irgendwann einfach wirtschaftlich, wenn man das wieder in Gang bringen kann, wir müssen uns politisch nicht verstehen, wir müssen uns vielleicht irgendwie ideologisch nicht verstehen, aber wir müssen vielleicht Handel betreiben, weil Sie wollen essen, uns haben mir etwas anzubieten und ich habe Ihnen etwas anzubieten. So kann man ja vielleicht wieder eine gemeinsame Grundlage schaffen. Aber auch das wird vielleicht nicht passieren da. Denn die Industrialisierung, und da kommt der Bogen vom 1. Mai her, hat eine enorm starke Auswirkung auf einen enormen sozialen Aspekt. Die Industrialisierung führt nämlich auch zur Vergesellschaftung der Menschen. Die Industrialisierung ist ein Kernpunkt einer Gesellschaft, also das, was wir als Gesellschaft anschauen. Das heißt, insgesamt habe ich zu Syrien nicht viel Positives zu sagen. Keine militärische Lösung, keine politische Lösung in Sicht, keine gesellschaftliche Lösung in Sicht. Wenn wir den Bogen in den Irak machen, das war meine Reise gerade vor dieser Syrien-Reise, diesen Februar war ich in Mosul. Auch da ist diese Reise hat mich nicht sehr optimistisch gestimmt. Aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal ein ganz klarer Grund oder offensichtlicher Grund, die religiösen Streitigkeiten innerhalb der Gruppen. Momentan spielt sich ja im Nordirak die große Schlacht, die Rückeroberung von Mosul, findet da statt. Und Mosul wird ein ganz zentraler Punkt sein, die Art und Weise, wie Mosul zurückerobert wird. an der Rückeroberung gibt es keine Zweifel, aber die Art und Weise, wie Mosul zurückerobert wird, ist ganz entscheidend. Denn in Mosul leben verschiedenste Religionsgemeinschaften. Mosul selbst ist eine mehrheitlich sunnitische Stadt. Zurückerobert oder befreit vom IS wird sie durch mehrheitlich schiitische Truppen, und rund um Mosul leben sehr viele Christen auch. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz einen Beitrag abspielen, den wir für die Tagesschau gemacht haben. Mal schauen, wie das kommt, rasch.
Irakische Panzer fahren Richtung Front. Sie fahren Richtung Karakosch, einst die größte christliche Stadt im Irak. Eine lange Reihe von gepanzerten Geländewagen folgt ihnen. Mehrmals sind Explosionen zu hören. Wir wissen nicht, ob es Minen sind, die gezielt gesprengt werden, oder etwas anderes. Die irakische Armee hat hier eine Straßensperre errichtet. Christliche Priester versuchen, mit den Soldaten zu verhandeln. Sie wollen in die Dörfer zurück, um nach ihren Kirchen zu sehen, die sie vor 2,5 Jahren fluchtartig verlassen mussten. Wir können nicht zu unserer Kirche, weil dort noch alles vermint ist. Die Soldaten sagen, dass sie ziemlich beschädigt sei. Aber so Gott will, können wir bald zurückkehren und sie wieder aufbauen. Doch in diesem Moment lassen die irakischen Soldaten die Priester noch nicht passieren. Die irakischen Soldaten, das sind mehrheitlich Schiiten. Auf ihren Fahrzeugen flattern überdeutlich schiitische Fahnen. Sie dürfen eigentlich nicht reden, aber einer der Soldaten will unbedingt etwas loswerden und ruft uns zu sich. Ich habe in diesem Krieg 2 Brüder verloren. Meine Familie hat mich gebeten, zu ihr zurückzukehren. Mein Kommandant hat sogar zugestimmt. Aber ich will nicht. Ich will Rache nehmen für meine 2 Brüder. Genau davor fürchtet sich die mehrheitlich sunnitische Bevölkerung Mosuls. Schiiten, die auf Rache sinnen, Christen, die nicht wissen, ob sie hier je wieder eine Zukunft haben. Und auf der anderen Seite eine sunnitische Bevölkerung, die all dies bereits zu spüren bekommt. Ein Flüchtlingslager bei Kayara, südlich von Mosul. Eine dünne Plastikplane ist alles, was diese Familie zugeteilt bekommen hat. Sie ist hier nicht willkommen. Genauso wenig wie Naba Dave. Der Grund, einer ihrer Söhne hatte sich dem IS angeschlossen. In unserem Dorf sagten sie, ihr seid die Familien des IS, ihr müsst gehen. Aber hier wollen sie uns auch nicht. Wir sind 8 Familien, die hier gestrandet sind. Die Schlacht um Mosul ist weit mehr als eine Schlacht. Hier geht es um die Zukunft des Irak.
Wenn diese Religionsgruppierungen nicht zueinander finden, weil es gibt noch viel mehr, die Turkmenen spielen eine starke Rolle rund um Mosul, wenn man sich da nicht einigen kann auf einen Modus vivendi, wie man einen Ausgleich schaffen kann, wie die Macht und nicht nur die politische Macht, auch die wirtschaftliche Macht gerechter verteilt werden kann, dann wird das mit dem Krieg in Mosul so weitergehen. Was wir momentan haben, wir haben die Schlacht um Mosul, die im Irak geschlagen wird. Wir haben einen Machtkampf zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden. Und wir haben, und das kommt dazu, und darauf möchte ich nur noch ein bisschen eingehen, einen innerschiitischen Machtkampf. Denn wir haben 2018 die nächsten Wahlen im Irak. Und da spielen die sogenannten Volksmobilisierungseinheiten, oder Hashd al-Shaabi, wie sie genannt werden, eine wichtige Rolle. Die Hashd al-Shaabi, das ist eine mehr als 60.000 Kämpfer umfassende Gruppierung, die im Krieg gegen den IS eine zentrale Rolle spielen. Diese Hashd al-Shaabi sind aufgekommen 2014, als sie quasi für die auseinanderfallende irakische Armee eingesprungen sind, um den Irak gegen den IS zu verteidigen. Und diese Hashd al-Shaabi werden bei uns häufig als eine Gruppierung angesehen, das sind schiitische Milizionäre, die allerdings keine Einheit darstellen, sondern ganz verschiedene, ganz viele Gruppierungen. Und diese kämpfen, können grob gesagt 3 schiitischen Oberhäuptern zugeordnet werden. Das eine, das ist das schiitische Oberhaupt im Irak, Ali al-Sistani, der populistische Prediger Muqtada al-Sadr, und der geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Und wenn man sich diese drei Machtzentren anschaut und sich anschaut, dass all diese drei Machtzentren bewaffnete Gruppierungen haben, die hinter ihnen stehen, dann kann man sich vorstellen, wie heftig dieser Machtkampf im Irak ausgefochten wird. Ali Khamenei spielt eine große Rolle und damit der Iran spielt eine große Rolle im innerschiitischen Machtkampf im Irak, denn ihm angeschlossen oder ihm zutendiert der ehemalige Premierminister Nouri al-Maliki, der 2014 von der Macht entfernt worden war. Nouri al-Maliki versucht im innerschiitischen Machtkampf im Irak wieder an die Macht zurückzukommen. Er versucht im Irak eine Doppelstruktur mit diesen Volksbefreiungseinheiten herzustellen, ähnlich wie im Iran, wo wir eine Führung haben, eine politische Führung und auf der anderen Seite ziemlich losgelöst davon die bewaffneten Gruppierungen, die auf die religiösen Oberhäupter hören. Wir haben einen Nouri al-Maliki, der keinen gemischten Sicherheitsapparat will im Irak, also Sunniten und Schiiten klar getrennt haben will, während dem Premierminister Abadi versucht, eben Brücken zu bauen innerhalb der Schia- und der Sunni-Rivalitäten. Und der Populist al-Sadr will ganz einfach Maliki und al-Abadi verdrängen. Ich dränge ein bisschen vorwärts und hüpfe dadurch, weil ich die Zeit fortschreiten sehe. Ich hätte jetzt noch einen Beitrag zu spielen, der ist aber mit etwa 5 Minuten Länge ziemlich lang. Ich möchte Ihnen aber doch vielleicht noch ein bisschen, ich möchte eben zeigen, wie sich Krieg anfühlen kann. Wir waren, wie gesagt, im Februar in Mosul, in Ost-Mosul, das war damals gerade, ja, das war seit einem Monat damals, also 3 Wochen befreit und sicher. Und wir sind da hingekommen, gerade bevor die Offensive zur Rückeroberung West-Mosuls begonnen hat. Und wenn ich hier so sitze oder so stehe und aufs Meer hinausschaue und mir diese wunderbare Umgebung anschaue, dann finde ich es wichtig, dass wir bei dem Thema, das wir besprechen, nicht ganz aus den Augen verlieren, was dort eben wirklich geschieht. Und das kann man am besten mit Bildern und Tönen machen.
Freitagsgebet in Mosul. Es ist das erste Mal seit der Befreiung vom Islamischen Staat, dass in dieser Moschee offiziell wieder gebetet wird. Die Gesichter der Männer wirken eher müde als erlöst. Und trotzdem, für viele markiert dieser Tag einen Neuanfang nach 2,5 Jahren Terrorherrschaft des IS.
Das ist der Beginn einer neuen, besseren Zeit für unser Land. 2 Jahre lang haben wir in der Dunkelheit gelebt. Jetzt können wir wieder zeigen, wie wir Iraker wirklich sind.
Ein Armeekonvoi braust heran. Der stellvertretende Oberkommandierende der gesamten Mosul-Operation will am Freitagsgebet teilnehmen.
Heute beten wir hier in Ost-Mosul und wir senden dies als Nachricht zu unseren geliebten Brüdern und Schwestern im besetzten Westteil dieser Stadt. Wir sind hier, die Armee ist hier und wir sind bereit. Bald werden wir auch euch befreien. Eure Brüder sind nah.
Der General lädt uns ein, ihn auf seiner Tour entlang der Frontlinie zu begleiten. Es wird eine Fahrt in die tiefsten Abgründe des Krieges. Oberstleutnant Neshwan Muayed nimmt uns mit in seinem Wagen.
Der General will heute die Militärgebiete in Mosul besuchen. In Ost-Mosul natürlich.
Als erstes besucht der General das Hauptquartier der Polizeistreitkräfte. Diese spielen im Kampf gegen den IS eine wichtige Rolle, sind manchmal an vorderster Front dabei. Plötzlich fliegen Steine und ein Metallteil durch die Luft. Eine Rauchsäule, nur wenige Meter von uns entfernt. Wir suchen Deckung.
Das war eine Mörsergranate. Das war ziemlich nahe. Aber wir haben keine Angst. Weder vor ihren Granaten, noch vor ihrem Chef, diesem al-Baghdadi. Wir sind gekommen, um sie zu vernichten. Wir werden kämpfen bis zum Tod. Wir werden sie in Stücke reißen.
Uns sitzt der Schreck jedoch tief in den Knochen. Und auch der General wird nach diesem Mörserangriff schnell in Sicherheit gebracht.
Da drüben, da hat die Rakete eingeschlagen. So beschießen die uns täglich, völlig nach Zufall. Es ist nicht zielgerichtet.
Vor uns versucht ein weißer VW Golf verzweifelt, am Konvoi vorbeizukommen.
Das sind die Verletzten, das sind die Verletzten. Die versuchen, zum Spital zu gelangen. Mach Platz, mach verdammt noch mal Platz.
In Mosul sterben jeden Tag unschuldige Menschen. Jeden Tag werden unzählige schwer verletzt. Auch die Armee erleidet offenbar große Verluste. Eine Zahl will jedoch niemand nennen.
Die größte Gefahr für uns sind die Kampfdrohnen, die der IS seit neuestem einsetzt. Die setzen uns wirklich zu. Das ist wie ein Flugzeug. Das kann man mit einer Waffe kaum bekämpfen.
Immer tiefer dringt der Konvoi vor, immer tiefer fahren wir nach Mosul hinein. Immer näher an die Frontlinie.
Hier drüben ist die Front. Wir sind unmittelbar hinter der Frontlinie. Von hier bis zum Fluss sind es 750 Meter, ein Kilometer maximal. Das ist die Frontlinie. Siehst du die Familie da? Diese Zivilisten leben unmittelbar an der Frontlinie. Ich bete zu Gott, dass ihnen nichts geschieht.
Wie unerträglich der Krieg für die Menschen hier ist, erfahren wir sogleich. Wir halten an einer Straßenecke und sehen eine Straße übersät mit den noch rauchenden Überresten eines Selbstmordattentäters. Überall Fleischfetzen, Körperteile, Bombenreste.
Immer tiefer hat uns der Konvoi des Generals nach Mosul hineingeführt. Hier hinten hat sich erst vor kurzem ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Selbst Ost-Mosul ist noch lange nicht gesichert.
Der Mann hatte sich offenbar dem Konvoi des Generals nähern wollen. Die Soldaten haben auf ihn geschossen und ihn gestoppt, bevor er jemanden anderen töten konnte. Der General gibt sich unbeeindruckt. Die Familie in dem Haus, vor dem sich der Selbstmordattentäter unter Beschuss in die Luft gesprengt hat, steht unter Schock.
Ihr seid in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Wie geht es dir? Hast du Angst? Nein.
Dass das nicht die Wahrheit ist, weiß jeder im Raum.
Das Wichtigste ist, dass niemand ernsthaft verletzt ist. Wenigstens das. Wenigstens das.
Dann verlässt der General das Haus. Zurück bleibt eine verängstigte Familie. Draußen neue Hektik. Ein Auto nähert sich dem Konvoi. Nervös versuchen die Soldaten, es zu stoppen.
Halt, halt, hör auf, das ist ein normales Auto.
Eine Familie hat sich in die Kampfzone verirrt. Doch wie sollen die nervösen Soldaten zwischen harmlosen Zivilisten und Selbstmordattentätern unterscheiden? Der General will schnell weiter. Die Soldaten versuchen, die Straße abzusichern. Weshalb sie in Sorge sind, erfahren wir schneller, als uns lieb ist.
Fahr, fahr! Schnell, da hinten ist ein Scharfschütze. Siehst du den Fluss? Das ist die Frontlinie. Wir sterben nur einmal. Wir sterben nicht zweimal.
Es ist die zynische Selbstironie desjenigen, der jeden Tag mit dem Krieg konfrontiert ist.
Wir arbeiten jeden Tag hart daran, den IS auszulöschen. Jeden Tag verhaften wir Schläfer und übergeben sie der Polizei. Alles in allem geht es ganz gut. So Gott will, setzen wir schon bald nach Westmosul über. Entweder wir gewinnen oder wir sterben.
Dann lassen sie laut ein Lied laufen. Wir kommen, um Mosul zu befreien, singt der Sänger. Viel zu viele werden bis zu diesem Tag wohl noch sterben.
In beiden Ländern einen Krieg zu gewinnen, ist sehr viel einfacher, als einen Frieden danach zu gewinnen. Und ich sehe in beiden Ländern wenig Chancen, den Frieden danach irgendwie positiv zu gestalten im Moment. Ich danke Ihnen.
Ja, also wir...